Ja, Jesus ist wirklich ein wunderbarer Hirte. Und weil er ein wunderbarer Hirte ist für unser Leben, möchte ich euch begrüßen mit dem Begegnungszeichen für Christen, für Kinder Gottes, nicht? Fünf Impulse: von Gott geschaffen, von Gott geliebt, von Gott erlöst, von Gott geheiligt und von Gott mit einem wunderbaren Erbe ausgestattet. Da haben wir auch schon ein bisschen was dazu gehört. Also seid gegrüßt als Kinder Gottes in diesem Gottesdienst. Ich möchte euch fragen, ob ihr folgende Persönlichkeit kennt. Wer kennt diesen Mann? Oh, hier gehen noch einzelne Hände hoch. Und der Name? Fußballtrainer, stimmt, jawohl. Dragoslav, abgekürzt Steppi, Stepanovic. Der Name ist schon ein Programm, nicht? Oder Fußballtrainer. Wenn man den als Trainer hat und den Namen hört, ich glaube, als junger Spieler, da zuckt man schon zusammen, nicht? Dragoslav Stepanovic. Ein ehemaliger Weltklasse-Spieler aus Serbien, der beste Außenverteidiger seiner Zeit, später Fußballtrainer und zum Kulttrainer geworden. Immer im feinen Zwirn, immer mit seinem markanten Schnauzer und immer am Spielfeldrand mit einer Zigarre. Heute unvorstellbar, aber zu seiner Zeit war das so. Er war Trainer in Frankfurt und Leverkusen. Heute ist es still um ihn geworden. Früher war er bekannt für lockere Sprüche. Im Mai 1992 ist er mit seiner Mannschaft in die zweite Liga abgestiegen und bei der Pressekonferenz hat er einen legendären Satz gesagt. Er sagte: Abstieg hin oder her, Lebe geht weiter. Lebe geht weiter. Dragoslav Stepanovic. Auch nach bitteren Niederlagen, Lebe geht weiter. Auch nach verpassten Saisonzielen, nach Abstieg und nach Brüchen. Auch im Hinblick auf schwierige Phasen, Lebe geht weiter. Das gilt nicht nur im Fußball, sondern das gilt natürlich auch im aktuellen Leben, in dem wir stehen. Aber was Dragoslav Stepanovic nicht verraten hat bis zum heutigen Tag, oder worauf er keine Antwort gegeben hat bis zum heutigen Tag, ist die Frage, ja, wie geht Lebe weiter? Natürlich geht Leben weiter, aber wie geht es denn weiter? Und mit welch einer Perspektive kann ich denn weiterleben, wenn eben Brüche in meinem Leben sind? Oder wenn, wie im Bundesligaverein, einen Abstieg zu verkraften hat und wenn die Zukunft ungewisser ist? Ja, wie geht es dann weiter, das Leben? Mit welcher Perspektive kann ich eigentlich gut weiterleben? Lasst uns mit dieser Frage nun zum Bibelwort kommen für heute Morgen. Genauso ist es wohl einem Diener gegangen, und zwar dem Diener des Propheten Elisa. Wir werden gleich nachher noch aus dem zweiten Königsbuch etwas dazu lesen. Ich möchte euch schon mal den Namen dieses Dieners verraten. Er heißt Gehasi. Gehasi, der Name des Dieners von Elisa. Kurz zum Hintergrund: Israel befand sich im Krieg mit Aram. Aram sagt uns heute nichts mehr, aber wenn ich euch sage, dass es das heutige Syrien ist, dann merken wir sofort, jetzt wird es aktuell. Nicht Syrien, wo viele Jahre über Bürgerkrieg ist, zurzeit etwas in den Medien zurückgetreten, weil andere Schlagzeilen die Medienlandschaft beherrschen, aber dort findet nach wie vor ein erbitterlicher Bürgerkrieg unter großem Leid und Not statt. Und dieser König damals von Aram oder dem heutigen Syrien, der wollte den Propheten Elisa gefangen nehmen. Und er bekam durch seine Spione und Kundschafter die Botschaft: Elisa, der ist in der Stadt Dohan. Da hält er sich gerade auf. Gut zu wissen, dachte sich der König von Aram. Und dann passiert Folgendes, und das wollen wir nun miteinander lesen, aus 2. Könige 6, die Verse 13 bis 15. Lebe das Leben, so beginnt unser Predigtthema. Und entnommen ist es eben aus dieser Begebenheit, die wir nun lesen wollen. Alles beginnt mit Schwierigkeiten. Der König, also der König von Syrien, erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener, eben dieser Gehasi, früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Lebe geht weiter, aber wie? Zunächst sieht Gehasi nur die Schwierigkeiten. Als er früh morgens hinaustritt, können wir uns das so vorstellen? Ich glaube, das können wir uns bildlich sehr gut vorstellen. Er reibt sich noch die Augen, er schaut hinaus, erwartet vielleicht einen schönen Sonnenaufgang. Dachte schon, vielleicht nach einer Tasse Kaffee zu trinken. Er reibt sich die Augen ein zweites und ein drittes Mal und er traut seinen Augen kaum, was er eben sieht. Wo immer er auch hinschaut, überall sieht er ein starkes Heer, aber ein feindliches Heer. Blitzende Rüstung, Waffen, Rossen, bis an die Zähne bewaffnet. Das darf doch nicht wahr sein. Und doch ist es wahr und er weiß, wir sind umzingelt. Der Feind kam im Dunkeln der Nacht, wie so oft, und hat auf eine Schockwirkung abgesehen. Und bei Gehasi hat die Schockwirkung gewirkt, nicht wahr? Der Mut sinkt in ihm, es ist voller Unruhe, voller Furcht. Vergessen sind all die Wunder Gottes, die er an der Seite des Propheten Elisa gesehen hat. Nicht Elia hatte ja schon viele Wunder getan, aber Elisa, der Nachfolger, der hat doppelt so viele Wunder getan. Können wir im Alten Testament nachlesen. Vergessen all das Wirken Gottes im Leben. Plötzlich sieht man nur noch die feindliche Streitmacht am Horizont dieser Stadt. Der große Berg an Schwierigkeiten, das Unvermögen, die menschliche Schwachheit. Leber geht weiter, aber wie? Und angstvoll fragt er in den Raum hinein, oder zu seinem Herrn, dem Elisa, ach mein Herr, was sollen wir tun? Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Frage euch vielleicht schon mal gestellt habt. Ach mein Herr, und mit Herr meinen wir Jesus. Ach Jesus, was soll ich jetzt tun im Angesicht dieser Not, im Angesicht dieses Bruchs in meinem Leben? Ach, was wollen wir jetzt tun im Angesicht der Not in so mancher Gemeinde? Ich finde bei Gehasi zum einen gut, dass er Hilfe sucht. Er wendet sich an seinen Herrn, in dem Falle eben an den Propheten Elisa. Er ist sich nicht zu stolz, anderem Hilfe zu bitten. Ach, wären wir oft nicht so stolz und würden andere um Hilfe bitten, wo wir wissen, sie könnten uns helfen. Er ist sich nicht zu schade, ihn um Rat zu fragen. Herr, was soll ich, was sollen wir tun? Und so angefragt meldet sich eben der Prophet Elisa zu Wort. Und er macht seinem Diener und uns etwas ganz Wertvolles deutlich. Er macht ihm etwas Wesentliches deutlich klar. Er zeigt ihm auf, wie Leben weitergehen kann in einer guten Art und Weise mit einer tollen Perspektive. Und das führt uns zu dem nächsten Bild. Lebe das Leben als Kind Gottes in der Perspektive der Möglichkeiten Gottes. Lebe dein Leben als Kind Gottes in der Perspektive der Möglichkeiten Gottes. Zunächst gibt Elisa seinem Begleiter einen Zuspruch. Und der Zuspruch lautet, Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Wer die Martin-Luther-Übersetzung liest an dieser Stelle, da steht, fürchte dich nicht. Wir kennen diese Formel nicht. In der Theologie wird sie oft als Beschwichtigungsformel genannt. Fürchte dich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieser Ausdruck nicht, Beschwichtigungsformel. Weil ich glaube, es soll nicht nur etwas beschwichtigt werden, sondern es soll eigentlich Trost gespendet werden. Es soll eigentlich auch ein Stück weit Ermutigung sein. Fürchte dich nicht. Nicht beschwichtigen, sondern trösten und ermutigen will Elisa seinen Diener. Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Könnt ihr euch Gehasi vorstellen in dieser Situation? Wo denn? Ich sehe nichts. Und wieder raubt er sich die Augen. Vielleicht zweimal und dreimal reibt er sich die Augen und sagt, ich sehe nichts. Ich kann das größere Heer nicht sehen. Der Prophet Elisa scheint also etwas zu sehen, was sein Diener nicht oder noch nicht sehen kann. Gehasi verzagt, Elisa als Prophet eher gefasst und zuversichtlich. Aber wisst ihr, Elisa, der Prophet, hätte allen Grund gehabt, auch verzagt zu sein. Wegen ihm, nur allein wegen ihm, wurde durch diese Stadt Dothan umzingelt von dem König von Syrien. Nur allein auf ihn hatte es der König abgezielt. Ihn wollte er aus dem Weg schaffen. Er war der Feind des Staates Syrien. Deshalb wurde die Stadt umzingelt. Es gab früher mal einen deutschen Spielfilm, der hieß Angst, Essen, Seele auf. Ich glaube, die Älteren unter uns, die kennen den. Oder ist auch so ein geflügeltes Wort geworden, nicht? Manchmal kennt man den Film gar nicht, aber man kennt einfach dieses geflügelte Wort. Angst, Essen, Seele auf. Und wie oft ist es so, dass die Angst unsere Seele aufisst? Manchmal aber auch unseren Glauben. Angst und Furcht essen unseren Glauben auf. Essen unser Vertrauen zu Jesus Christus, zu Gott hin auf. Und ich glaube, so war es auch ein Stück weit eben bei diesem Diener von Elisa. Aber warum hat bei Elisa selbst diese Angst und diese Furcht vor dieser Streitmacht nicht seinen Glauben ein Stück weit aufgefressen oder aufgelöst oder zersetzt? Weil Elisa eine andere Perspektive hatte. Weil er in der Perspektive der Möglichkeiten Gottes gelebt hat und sie auch gesehen hat. Er hat eine andere Perspektive. Und jetzt möchte ich ganz kurz auf das Wort Perspektive zu sprechen kommen. Das kommt ja aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus per, und das heißt durch oder hindurch, und spicere heißt sehen oder schauen. Also Perspektive heißt hindurchsehen. Durch das, was gerade vor mir liegt, was sich mir einbrennt, was mich bestimmt, hindurchsehen in eine andere, ich will fast sagen, eine andere Welt, in eine andere Realität oder in eine Realität, die dahinter noch da ist. Elisa hat eben diese andere Perspektive. Er sieht hindurch durch die Schwierigkeiten. Er sieht hindurch durch die Streitmacht des Königs von Syrien. Er sieht auf die Realitäten, auf die Möglichkeiten Gottes. Und ich finde, das ist das Spannende, das Herausfordernde auch für uns. Natürlich können wir sagen, Elisa war ein Prophet. Natürlich, er wird diese Perspektive vielleicht viel schneller gewonnen haben, weil er ein Prophet war. Aber machen wir es uns da nicht so einfach? Meint ihr nicht auch, dass Gott und aus seinem Wort heraus immer wieder auch die Perspektive seiner Möglichkeiten für unsere momentane Lebens- oder Gemeindesituation zeigen möchte? Weil Gott immer eine Zukunft hat für Kinder Gottes und für Gemeinden. Wie sehen wir die Dinge? In der Perspektive Gehasi, verzagt, oder in der Perspektive Elisa? Davon hängt entscheidend ab, wie dein Leben weitergeht. Davon hängt entscheidend ab, wie Gemeindeleben weitergeht. Und Elisa hat nun ein ganz besonderes Herzensanliegen. Und es macht mir diesen Mann so groß an dieser Stelle. Und er will jetzt etwas sehr Bedeutsames. Und er bittet Gott auch darum. Er bittet Gott darum, dass sein Diener, dieser Gehasi, das sehen darf, was er schon längst sieht. Er bittet Gott darum, dass Gott seinem Diener die gleiche Perspektive schenkt, die Elisa schon hat. Schaut mit mir auf das nächste Bild hier vorne, wie diese Begebenheit dort weitergeht. Er betet ein Gebet, dann betete Elisa, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Herr, öffne meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Nicht angegriffen wurde, beschützt wurde. Er konnte nun Gottes Armee sehen, die Streitmacht Gottes sehen. In diesem Bild ist es so ein klein wenig angedeutet. Herr, sei so gut, bittet Elisa, schenk auch meinem Diener diese zusätzliche Perspektive, dass er hindurchsehen kann durch die Schwierigkeiten, dass er aufsehen kann auf die Realitäten und die Möglichkeiten, die du uns bietest in dieser Schwierigkeit, in dieser Not. Lass ihn sehen, was du mich hast sehen lassen. Und erstaunlich, nicht? Gott erhört sein Gebet. Fast postwendend hat man hier den Eindruck. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, er konnte sehen. Er konnte sehen. Das Gebet hat es in sich. Was war passiert? Was würdet ihr sagen? Was ist da passiert mit dem Diener Gehasi? Ich habe es mal versucht, in das Wort zu fassen. Er hat eine Horizonterweiterung im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Nicht hat er bisher am Horizont der Stadt die Streitmächte des Königs von Aram gesehen, so sieht er nun über der Stadt die Streitmacht Gottes. Der Horizont hat sich für ihn erweitert. Er sieht nun eben Möglichkeiten Gottes. Welch ein Zuspruch. Und das wird ihm zum Trost und auch zur Kraftquelle. Und wenn wir es ganz pointiert ausdrücken möchten, könnten wir sagen, wenn er am Anfang, wenn er den Satz von Stepanovic gekannt hätte, dann hätte er gesagt, Leber geht weiter. Das habe ich gehört. Aber wie, bitteschön? Und jetzt, nachdem der Blick ihm geweitet ist, da wird er wahrscheinlich sagen, Leber geht weiter. Und wie? Mit Gottes Kraft und Hilfe und Gottes Möglichkeiten. Da hätte er ein Ausrufezeichen gesetzt, wo er vorher voller Fragezeichen gewesen wäre. Und ihr Lieben, das gilt auch uns. Das gilt auch uns. Gerade für die Situation, wo jeder Einzelne im Dunkeln tappt, möglicherweise. Wo Bedrohliches vor dir steht. Oder wo vielleicht sogar, ich komme nachher noch auf ein Beispiel zurück, ein persönliches Beispiel, auch das Lebensende droht. Ich möchte zuerst aber an Stephanus erinnern. Der erste christliche Märtyrer wird gesteinigt. Und was wird uns berichtet? Ihr könnt es in Apostelgeschichte 7 nachlesen. Ich lese es uns hier vor. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Er kriegt eine neue Perspektive. Während er auf der Erde gesteinigt wird, schaut er in den Himmel und kriegt eine neue Perspektive, eine Horizonterweiterung. Er sieht die Möglichkeiten Gottes in der eigenen Not, den Tod vor Augen. Er sah Jesus, der zu Rechten Gottes steht. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Und während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Voller der Steine, die auf ihn einhageln, sank er auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen dieser Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Stephanus, mag die Not auch noch so groß gewesen sein, mag die Situation so ausweglos gewesen sein, mit einem dürfen wir immer rechnen, mit Gottes Gegenwart, mit dem Christus, der zu Rechten Gottes steht und Gott, der uns hindurch helfen und hindurchbringen kann und will. Darf ich eine Frage stellen? Interessiert es euch, wie diese Geschichte, jetzt sind wir wieder im Alten Testament, mit Elisa und Gehasi und dem König von Aram ausging? Wollt ihr wissen, wie diese Geschichte geendet ist? Nachdem Gott das Gebet von Elisa erhört hat und nachdem Gehasi nun auch diese Horizonterweiterung hatte? Hochinteressant, wie diese Geschichte endet. Mit einer List von Elisa und mit Gottes Hilfe zwangen sie das Heer der Syrer, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt oder wisst es, letztlich nieder. Aber es kommt dann zu einer ganz eindrücklichen Szene, die wir uns in der heutigen Welt, gerade auch für Syrien, von ganzem Herzen wünschen würden. Schaut mal auf das Ergebnis, 2. Könige 6, die Verse 18 bis 23. Da ließ der König von Israel den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften die Syrer in ihr Land zurückkehren. Und von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Hochinteressant, oder? Weg von den Kriegswaffen hin zum Verhandlungstisch. Frieden statt Krieg, Leben statt Tod, Aufatmen statt Verbitterung, Zukunft statt Finito. Das würde den Menschen heute in Syrien so gut tun, wenn sich das in der Geschichte wiederholen würde, nicht wahr? Beten wir dafür. Aber lasst mich zum Schluss noch das eine betonen. Wenn es für uns ebenso gilt, dass wir das Leben in der Perspektive der Möglichkeiten Gottes leben können als Kinder Gottes, was bedeutet das dann als nächster Schritt für uns, für dich in deiner Situation, für uns als Gemeinde? Ich glaube, wir sollten von dem Diener, also von Elisa lernen, von den Propheten. Die Perspektive der Möglichkeiten Gottes fallen uns nicht in unseren Glaubensschoß. Schon gar nicht, wenn die Not groß ist und wenn der Abbruch groß ist. Dann fällt uns die andere Perspektive der Möglichkeiten Gottes nicht in unseren Glaubensschoß, sondern sie muss erbeten werden. Sie muss füreinander erbeten werden. Da muss einer dem anderen helfen. So wie Elisa dem Diener helfen musste, so müssen wir einander helfen, dass wir die Perspektive der Möglichkeiten Gottes entdecken und sehen lernen und wahrnehmen und daraus Kraft schöpfen für den Alltag, den es zu meistern gilt. Für den Einzelnen muss es erbeten sein. Ich habe die Flipchart und möchte euch gerne noch ein klein wenig was dazu illustrieren. Ihr fragt euch vielleicht, was soll der schwarze Punkt? Ja, ist ein schwarzer Punkt. Ich male ihn mal noch ganz schwarz. Wenn ich euch fragen würde, was seht ihr? Was würdet ihr sagen? Eine große weiße Fläche und einen schwarzen Punkt. Auf was schaut ihr? Schaut ihr wirklich auf die große weiße Fläche? Wer es kennt, schaut auf die große weiße Fläche. Aber geneigt sind wir meistens erst, auf den schwarzen Punkt zu schauen. Und meint jetzt nur nicht, weil ihr wisst, wie das hier geht, dass wir es im Alltag schon so tun. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Ich habe beide Geschwister gefragt, ob ich es erzählen darf, weil sie kommen nicht aus der Gemeinde, ich werde auch keinen Namen nennen, aber ich bin mit ihnen nicht nur im Glauben verbunden, sondern auch freundschaftlich. Und wir sind miteinander immer wieder auch im Glauben unterwegs. Der eine Bruder hatte Mitte Oktober einen schweren Autounfall. Er ist beruflich aufs Auto angewiesen. Er fährt im Jahr 70.000 Kilometer, arbeitet im europäischen Raum und ist viel unterwegs für seine Firma. Jetzt hat er krankheitsbedingt auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt, ist an die Leitplanke, an die Mittelleitplanke, hat sich gedreht über die ganze Autobahn, drei Spuren drüber, über einen Fangzaun auf die Wiese. Es ist kein anderes Auto, keine Person zu Schaden gekommen. Er wurde aber, weil er nicht bei Bewusstsein war, vom Notarzt mit dem Helikopter abgeholt, ins Krankenhaus gebracht. Dort wacht er wieder auf. Dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, die darf ich vorlesen. Hallo Hans-Peter, ich habe einen extremen Tiefpunkt. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Das Amtsgericht hat mir den Führerschein entzogen. Ohne Führerschein verliere ich meine Arbeit. Ohne berufliche Einnahmen muss ich mein Haus wegen finanziellen Verbindlichkeiten verkaufen. Ich sehe gerade keinen Weg. Mir bleibt nur noch das Rufen zu meinem Herrn. Und an dieser Stelle dachte ich eben an diesen Gehasi. Mein Freund und Bruder, der sieht nur noch diesen schwarzen Punkt. Und vielleicht auch ein Stück weit zurecht sieht er nur noch diesen schwarzen Punkt. Ihm ist nichts passiert. Er ist körperlich relativ unversehrt aus dem Unfall hervorgegangen. Aber durch diesen krankheitsbedingten Kreislaufzusammenbruch wurde der Führerschein einbehalten. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, die Führerscheinstelle war informiert, der Arbeitgeber wurde informiert und der Arbeitgeber hat ihm gesagt, es gibt eine menschliche und eine wirtschaftliche Seite. Nicht? Ich habe ihn dann besucht und ich dachte mir, was soll ich meinem Bruder, was soll ich meinem Freund hier sagen, wo er nur den schwarzen Fleck sieht, aber nicht die weiße Fläche, nicht die Möglichkeiten Gottes. Und dann dachte ich an einen Vers aus dem Alten Testament, wo es dem König David, nee, da war er noch nicht König, da ging es dem David genauso. Er war in einer auswegslosen Situation. Psalm 57, 3 bis 4. Der Saul wollte ihm ans Leder und David sagte, den König kann ich nicht anrühren. Was soll ich tun? Und dann betet David ein wunderbares Gebet. Er sagt, Gott, ich vertraue dir, dem Allerhöchsten. Ich vertraue dir, dass du meine Sache zu einem guten Ende führst. Gott sende vom Himmel her Hilfe. Lasst euch dieses Gebet mal, lasst es mal mit euch gehen. Und ich habe meinen Freund gefragt, was meinst du, warum David hier Gott als den Allerhöchsten anruft? Er hätte es ja auch einfach weglassen können. Er hätte einfach sagen können, Herr, ich vertraue dir und ich vertraue darauf, dass du meine Sache zu einem guten Ende führst. Aber warum ruft er sich Gott als den Allerhöchsten in Erinnerung? Warum sagt David nicht, ich bete zu Gott, dem Gott Jakobs und Abrahams, zu unserem Gott der Väter? Da wird ja die Bundestreue dann ausgedrückt. Wenn du schon so treu bist, Jakob und Abraham gegenüber, dann wirst du mir David auch treu gegenüber sein, weil du ein Bundesgott bist. Nein, er betet Gott den Allerhöchsten an. Warum machst du das, David? Jetzt können wir ihn nicht fragen, aber wir können uns Gedanken machen. Und wisst ihr, ich bin auf die Antwort gekommen, dass David möglicherweise Gott als Allerhöchsten anruft, weil der Allerhöchste hat den Überblick. Er hat den Überblick über den schwarzen Punkt in deinem Leben. Aber nicht nur das, er hat auch den Einblick in den schwarzen Punkt deines Lebens. Nicht wahr? Und als der Allerhöchste hat er auch den Durchblick in diese ganze verfahrene Situation. Und, jetzt kommt das Schönste, er hat auch den Ausblick heraus. Ich vertraue darauf, dass du meine Sache zu einem guten Ende führst. Sende vom Himmel her Hilfe. Und jetzt lese ich euch vor, was mir mein Freund und Bruder Mitte November geschrieben hat. Ich habe heute einen Einschreibebrief von dem Amtsgericht erhalten. Als ich das Kuvert geöffnet habe, ist mein Führerschein herausgefallen. Das Verfahren ist eingestellt. Unter Tränen habe ich unserem treuen Herrn gedankt. Das ist kein normaler Vorgang gewesen. Ich bin überglücklich. Ich danke fürs Gebet. Ich hatte in den letzten Tagen einer schwersten Krise in meinem Leben und habe erfahren, dass der Allerhöchste uns nie alleine lässt. Begreifen kann ich es noch nicht. Wir haben gebetet für den Staatsanwalt, wir haben gebetet für die Führerscheinstelle und wir haben gebetet für den Arbeitgeber. Gestern hat er mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, darf ich das erzählen? Hans-Peter, mein Arbeitgeber, stellt mir ein neues Auto zur Verfügung. Jetzt weiß ich, dass das nicht immer so läuft, nicht mit den schwarzen Löchern in unserem Leben. Aber ich möchte euch als Ermutigung weitergeben. Lasst uns beten für die Perspektive der Möglichkeiten Gottes. Er hat die irdischen Möglichkeiten Gottes neu für sein Leben entdeckt. Und jetzt möchte ich euch noch ein Beispiel erzählen von einem zweiten Bruder, der Anfang 40 zum Glauben gekommen ist. Ich habe mich riesig gefreut, als er zum Glauben kam. Und ich durfte ihn dann auch taufen mit anderen zusammen. Und er hatte vorher schon seine Lebensgefährtin an Krebs verloren. Das war übrigens der Punkt, der ihn offen gemacht hat, über den Glauben nachzudenken. Er kommt in den Gottesdienst und er läuft schlecht. Und wir sagen zu ihm, was ist los? Also, ich habe einen Arbeitsunfall gehabt. Er war Ingenieur auf einer Großbaustelle, ist von einem Gerüst runtergefallen und hatte sich hier im Rücken Schmerzen zugezogen. Wir haben ihn bekniet, geh zum Arzt und lass dich röntgen. Er hat es getan, erstmal widerwillig, das wird schon wieder und so weiter. Und dann waren die Schmerzen so groß, er ist zum Arzt gegangen. Dann hat man festgestellt, dass er neben diesen Sturzfolgen auch einen Tumor an der Niere hat. Den hat man dann operiert. Und ich dachte mir, Gott muss mit diesem jungen Mann was Großes vorhaben. Nicht ein Arbeitsunfall hilft, damit der Tumor entdeckt wird und entfernt werden kann. Dann fängt man an, in größere Zusammenhänge zu denken. Ein Dreivierteljahr später war er wieder beim Arzt und sein Körper war von aggressivem Krebs durchsetzt. Ich kann es einfach nur als Laie so sagen. Mittlerweile ist er zu Hause, er wird nur noch palliativ betreut. Ich habe ihn vor 2 Wochen besucht, waren wir den ganzen Tag dort, haben nach Jakobus 5 mit ihm gebetet, haben das Abendmahl gefeiert. Es gab viel Tränen, die Eltern waren mit dabei. Und trotzdem, obwohl er erst seit 2 Jahren im Glauben ist, hat er die Perspektive der Ewigkeit Gottes. Er wirkt so gefestigt, er wirkt so stark. Und er sagt mir, er freut sich auf die Ewigkeit bei Gott. Und er hat die Chemotherapie ausgesetzt, er will sie nicht mehr haben. Er möchte noch eine gewisse Lebensqualität hier auf Erden sich erhalten, die er mit der Chemotherapie nicht mehr haben kann. Aber er weiß, er geht zu Jesus Christus. Wisst ihr, da bin ich ganz beschämt und ganz berührt und eigentlich auch erbaut nach Hause gegangen. Hier hat ein Mann im Angesicht des Todes die Perspektive der Herrlichkeit Gottes entdeckt und daraus zieht er Kraft für seine Not hier auf dieser Erde. Aber diese Perspektive, die muss immer wieder auch erbeten sein. Die fällt uns nicht in den Glaubensschoß. Die müssen wir auch füreinander erbeten. Und deshalb möchte ich einladen, vielleicht ist heute gerade die Gelegenheit, nach vorne zu kommen. Hier werden nachher liebe Geschwister aus der Gemeinde sein, die sich Zeit nehmen, für dich zu beten. Ihr könnt auch zu mir kommen, zum Nikolai, einfach zu Leuten eures Vertrauens. Wisst ihr, die neue Perspektive für dein Leben, das Weise, muss erbeten sein. Das müssen wir füreinander erbeten. Find doch vielleicht einfach Mut und sag, Mensch, die Not kurz zu schildern oder auch sagen, ich habe einfach einen schwarzen Punkt und ich bräuchte eine neue Perspektive. Könntest du mit mir beten, dass Gott mir diese neue Perspektive seiner Möglichkeiten schenkt? Entweder irdische Möglichkeiten oder die Perspektive für die Ewigkeit. Lebe geht weiter. für Kinder Gottes auf jeden Fall, in den Möglichkeiten Gottes für unser Leben. Ich möchte uns einladen zu einer Zeit der Stille. Und ich würde dann mit einem Gebet noch abschließen und dann singen wir das Segenslied zum Ende des Gottesdienstes. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass der Prophet Elisa damals seinem Diener helfen konnte, nicht nur auf den schwarzen Punkt zu schauen, auf die Not, sondern die Weite deiner Möglichkeiten neu zu sehen und zu erkennen. Ich möchte dir danken, Herr, dass es auch heute noch gilt, weil du der gleiche Gott bist. Hilf uns und schenk, dass wir einander helfen, durch Gebet und Fürbitte, dass wir nicht nur die schwarzen Punkte sehen, die uns so vereinnahmen und im Griff haben, sondern dass wir die Weite deiner Möglichkeiten entdecken. Und so wie es meine zwei Glaubensbrüder diese Woche erleben durften, möchte ich dich bitten, Herr, dass wir es auch hier vielfältig erleben dürfen. Wissen, dass es voraussetzt, dass wir uns dir öffnen. Dass wir Mut finden, Schritte auf dich zuzugehen. Dass wir Mut finden, Schritte in die Fürbitte zu gehen, füreinander. Danke, dass unser Leben immer wieder weitergeht. In der Perspektive und der Möglichkeiten, die du uns schenkst. Und das gilt bis über den Tod hinaus, in die Ewigkeit und Herrlichkeit bei dir. Herr, so befehlen wir uns dir ganz neu an, ganz persönlich mit unseren schwarzen Punkten, aber auch als Gemeinde mit unseren schwarzen Punkten. Amen. Der Herr segne.